Wenn man so in die Zeitungen schaut, dann sieht man überall so die Helden der Nation auf den Titelseiten. Heute in der Früh wieder Goldmedaille. Hirscher und Co., sie glänzen mit Gold, Silber und bronzenen Trophäen. Dafür haben sie 4 Jahre lang oder länger alles gegeben. Hart gearbeitet, härter als die meisten anderen. Alles investiert, auf sehr vieles verzichtet, sich gequält und Blut geschwitzt, um einmal oder vielleicht ein paar Mal ganz oben zu stehen. Und ehrlich gesagt, wenn wir unser Leben so anschauen, dann müssen wir zugeben, wer gewinnt denn nicht gern, oder? Das fängt ja schon bei kleinen Dingen an, wenn man mit den Kindern ein Mensch ärgert dich nicht spürt, gell? Und da merkt man schon, das steckt in unser aller Herzen drinnen. Jeder mag gern Sieger sein. Und wenn man das alles so anschaut, dann stellt man sich schon die Frage, war es das wert, einmal da ganz oben zu stehen? Wer spricht halt nur von einem Leonhard Stock oder von einem Hardy Weirather? Wer kennt sie nur? Die, was einmal in ihrem Leben ganz oben gestanden sind, vor vielen Jahren, wie ihr Kind war. Und in einem Monat, wenn wir so schauen, dann ist das alles schon wieder Geschichte und die Masse fiebert dem nächsten Event entgegen. In 4 Jahren werden andere Helden gefeiert. Ich habe an einen Liedtitel denken müssen. Das Lied ist nicht sehr rühmlich, es ist eins von den Liedern, was ich früher gehört habe, eigentlich sehr kaputt, von Franz Morak. Aber der Titel passt sehr gut dazu. Sieger sehen anders aus. In Wikipedia habe ich gelesen über das antike Olympia. Die Sieger wurden mit einem Palmzweig und mit einem Kranz aus Zweigen vom Ölbaum der schönen Kränze geehrt. Dieser wilde Ölbaum stand in der Nähe des Zeus-Tempels. In ihrer Heimatstadt wurden sie dann als Helden gefeiert. Sie wurden privilegiert durch Steuerbefreiung, Geldprämien, Geschenke, bürgerliche Ehrenrechte oder große Begräbnisse. Und ich habe mir gedacht, es war gar nicht so anders wie in unserer Zeit, ganz ähnlich. Auch die Bibel, sie spricht von Siegern und Helden, aber die schauen ganz anders aus, wie die, von denen ich gerade geredet habe. Sie stehen nicht umjubelt auf irgendeinem Podest, und ihre Bilder glänzen nicht lächelnd von der Zeitung herunter. Sie sind nicht privilegiert durch Prämien oder durch irgendwelche Ehren, die sie da auf Erden empfangen, sondern sie schauen eben ganz anders aus. Und wir lesen von solchen Siegern in Offenbarung 2. Nur ein paar Verse. Offenbarung 2. Die Verse 8 bis 11, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, was der Herr Jesus, der dem Johannes erscheint, oder der Engel, der durch den Herrn Jesus dem Johannes erscheint, der Gemeinde von Smyrna und uns allen schreiben möchte. Wir lesen mal das Sendschreiben ab Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie sind Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden vor dem zweiten Tod. Smyrna, es liegt in der Türkei, das ist das heutige Izmir. Es ist die einzige nur existierende Stätte von den 7 Städten, wo der Herr die Sendschreiben hinschicken hat lassen. Es ist eine von den 2 treuen Städten, von denen wir lesen. Und es ist sicher kein Zufall, dass genau eine von den 2 treuen Städte bis heute erhalten geblieben ist. Smyrna heißt übersetzt Myrrhe. Myrrhe, das ist ein wohlriechendes Harz von einem ganz dornigen Strauch, das aber eine heilsame Wirkung hat. Und Myrrhe heißt übersetzt bitter. Ein wertvolles Medikament, wir erinnern uns an die Weisen aus dem Morgenland. Sie bringen es als ein kostbares Geschenk dem Herrn Jesus, der gerade geboren worden ist, und legen es ihm zu Füßen und beten ihn an. Und im Alten Testament lesen wir, dass mit Myrrhebüschel das Blut genommen worden ist vom Passahlamm und an die Türpfosten gestrichen worden ist, als Zeichen der Bitterkeit, aber auch der heilenden Wirkung dessen, was Jesus für uns vollbracht hat, mit seinem Blut, das er für uns vergossen hat. Die Gemeinde in Smyrna, sie steht für 2 Dinge. Sie steht dafür, dass sie ganz besonders treu war, und sie steht dafür, dass sie ganz besonders leiden hat müssen. Auf den ersten Blick scheinen das Widersprüche zu sein. Wieso muss der, der ganz besonders treu ist, ganz besonders viel leiden? Gut, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, dann merkt man, dass es ja da am extremsten war. Der treueste von allen hat am meisten leiden müssen. Und die Christen in Smyrna, sie sind sehr bedrängt worden und sind sogar getötet worden, um ihres Glaubens willen. Der Herr, er stellt sie in den Sendschreiben immer wieder mit Namen vor. Gott hat ja viele Namen in der Bibel, einfach weil jeder Name so einen gewissen Aspekt beschreibt, wie er ist. Und Gott hat sehr viele Seiten, wie er sie uns zeigen möchte. Und in jedem Sendschreiben benutzt er einen Namen, der ganz besonders zu dem Sendschreiben passt. Und das Interessante ist, die Namen Gottes sind nichts anderes als die Namen, die der Herr Jesus im 1. Kapitel auf sich selber bezogen hat. So erscheint der Herr dem Johannes, und es ist offensichtlich, dass es um den Herrn Jesus geht. Er sagt, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Da merkt man schon, der Name Gottes, der tot war und der lebendig wurde. Der Erste und der Letzte weisen hin auf den ersten Buchstaben des Alphabetes und auf den letzten Buchstaben des Alphabetes. Die stehen genau dort in dem Text drinnen. Das Alpha und das Omega. Der Erste und der Letzte. In Jesus hat sie die ganze Schrift erfüllt. Der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe hat sie in seinem Leben erfüllt von Gottes Wort, was Gott vorhergesagt hat. Jesus ist der Anfang. In ihm, sagt die Bibel, ist alles in Himmel und auf Erden erschaffen worden. Und Jesus, er ist auch das Ende. Er wird der Weltzeit ein Ende setzen. Wir brauchen uns nicht fürchten vom Antichristen, sondern wenn wir die Bibel lesen, es ist Jesus Christus, der das Siegel bricht und die Endzeit einläutet. Alles in göttlicher Hand. Er wird als der Letzte über dem Staube stehen, wie es in Hiob heißt. In Offenbarung 1, Vers 8, stellt sich Gott, der Vater, mit diesem Titel vor. Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Gott, der Allmächtige, ist der Erste und der Letzte. Und wie gesagt, am Beginn der Zen-Scheiben spricht ja der Sohn. Und wir lesen jetzt vom ersten und dem letzten, der tot war und wieder lebendig wurde. Warum stößt der Herr Jesus der Gemeinde in Smyrna, die ganz treu war und die so sehr hat leiden müssen, genau mit dem Namen vor? Ganz einfach, um einen Mut zu machen. Das, was du leidest, ist nicht aufgrund deiner Sünde, sondern obwohl du treu bist, wirst du gewürdigt, für Gott zu leiden, geprüft zu werden, um dann in der Herrlichkeit bei ihm zu sein. Und schau auf den Ersten und dem Letzten, der genauso gestorben ist und auferstanden ist aus den Toten, und auch du wirst auferstehen aus dem Tod und leben. Was für Trost für die geschlagenen und gehänselten Christen von Smyrna. Der Herr Jesus sagt in seinem Wort, wenn sie mich gehasst haben, dann werden sie auch euch hassen. Je treuer wir für Gott leben, je näher wir dem Wort Gottes sind, mit unserem Reden und vor allen Dingen auch mit unserem Verhalten, umso mehr werden die Menschen uns hassen. Weil wir nämlich ihr eigenes Leben, ihre eigene Frömmigkeit in Frage stellen damit. Irgendwie ist das Podium Gottes nicht nach oben gerichtet, sondern wie so ein Graben, wo man sich eigentlich stellen muss, gell? Wo man vielleicht nur den Kopf ausschauen sieht, wo vielleicht die anderen nur mit dem Auto drüber fahren. Es ist ganz anders. Und so wie es bei den Olympiasiegern heißt, einmal im Leben ganz oben, so heißt es wohl für uns, einmal im Leben ganz unten zu sein. Und das ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht, sondern wir wissen das alle, denke ich, aus Erfahrung. Das ist etwas, was wir so Schritt für Schritt lernen müssen, was uns gar nicht so leicht fällt. Der Herr Jesus Christus ist am Kreuz erhöht worden. Und wenn wir genau hinschauen, dann merkt man, dass er da eigentlich ganz unten war. Es ist ja nichts Rühmliches, dort am Kreuz oben zu hängen. Und es ist gut, wenn wir immer wieder zum Kreuz Jesu hinschauen. Und wie schön, dass er die Gemeinde in Smyrna daran erinnert, an das Kreuz zu schauen, wo der Herr selbst, wo Gott für die Menschen erniedrigt und letztendlich erhöht geworden ist. Jetzt machen wir einen Szenenwechsel. 13. Juli 1731 in Schwarzach, im Pongau. Der Rupert Stuhlebner, der Schmied in Hüttau, der Valentin Steiner, der Tobias Käswurm und 300 Evangelische haben sie beim Wirt versammelt, weil sie eine wichtige Besprechung gehabt haben. 4 Tage zuvor hat der Erzbischof Firmian in Salzburg das Emigrationspatent unterschrieben. Sogar der Papst hat ihm gewarnt davor, dass er das nicht machen sollte. Er schreibt in dem Emigrationspatent, dass alle evangelischen Ketzer ihrem Glauben abschwören sollen oder binnen kürzester Zeit das Land verlassen sollen. Die Knechte und die Dirnen sollen innerhalb von 8 Tagen das Land verlassen. Also das war im Juli, das war im Sommer. Und alle, die einen Besitz gehabt haben, die Bauern und die Landbesitzer, je nach Größe von ihrem Besitz, entweder in einem Monat oder in 3 Monaten, haben sie das Land verlassen müssen. Deshalb gibt es in Salzburg so viele Aussiedlerhöfe, wo eigentlich ein ganz anderer Name vom Hof ist, wie die Familie, die was dort wohnt. Viele von denen waren Christen, die das Land verlassen haben müssen. Ganze Dörfer sind ausgewandert. In Hüttau, in St. Johann, in Wagrain sind ganz, ganz viele Evangelische fortgegangen, weil sie gehen haben müssen. Jetzt sind sie versammelt, nachdem der Erzbischof das unterschrieben hat. 300 Leute sind dort in dem Wirtshaus und sie besprechen, was sie tun sollen. Sie wollten weiterhin der staatlichen Gewalt gehorsam sein, das haben sie gewusst. Aber, und das war das große Aber in ihrem Leben, sie wollten ihren Glauben treu bleiben. Deshalb haben sie ihr Glaubensbekenntnis aufgestellt aus der Bibel heraus und dann haben sie eine Abstimmung gehalten, ob es für sie alle gelten sollte oder nicht. Zuletzt sind alle hingegangen, die sie dran halten wollten, die alles für den Herrn hergeben wollten. Manche sind ausgegangen aus dem Saal, die haben gesagt, der Preis ist uns zu hoch. Und sie haben den Finger in ein Salzfass eingesteckt und haben den abgeschleckt. Das war so der Brauch von den Schmieden, die haben das gemacht, wenn sie Schmiede waren, sind. Und der Hubert Stuhlebner, einer von den Ältesten, der war Schmied, der hat das gesagt, dass sie das machen sollen. Und so ist jeder hingegangen, hat seinen Finger in das Salzfass gesteckt und sie wollten damit bezeugen, dass sie Gott treu bleiben möchten bis in den Tod und alles hergeben möchten für ihn. Als Erinnerung auch an 3. Mose 2, dass das Salz ein beständiger Zusatz aller Opfer sein muss und es heißt ja nichts anderes, ein beständiges, haltbares Opfer für den Herrn. Recht ein passendes Bild. Die Hedwig von Redern, sie schreibt in ihrem Buch Heimatsuche, der Wirt Michael Gassner erhob sich und ergriff das Wort. Brüder, wir sind zusammengekommen, um unsere Treue zu bezeugen. Und ich meine, wir sollten diesen Bund durch ein äußeres Zeichen bekräftigen. Es geht auf Tod und Leben. Und wer das nicht meint, ertragen zu können, tut besser, aus dem Ring zu treten. Denn die Schwachen und die Halben gewinnen nichts in unseren Tagen. Der Walter Mauerhofer, er schreibt zwar in seinem Buch, dass er nicht meint, dass sie da einen Treueeid geschworen haben, weil die Christen damals gar nicht geschworen haben, so wie heute der Herr auch sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Aber ich denke, dass es schon dazu gedient hat, dass sie sie angefeuert haben, treu im Glauben zu bleiben, so wie der Barnabas sagt in der Apostelgeschichte, wo er sagt, dass er sie ermahnt hat, treu im Glauben zu verharren. 2 Monate später, nach diesem 13. Juli 1731, sind die ganzen Redelsführer in Werfen, ich glaube auch in der Burg Salzburg, im Gefängnis gesessen, sind gefoltert worden. 20.000 Salzburger haben im Winter die Stadt verlassen müssen, und sind Richtung Preußen. Und ganz viele von einer, ein Viertel war nach 2 Jahren schon tot. Ganz viele sind auf dem Weg umgekommen, bis sie dorthin gegangen sind. Furchtbar. Sieger sehen anders aus, oder? Wir gehen zurück in die Offenbarung 2, Vers 9. Da sagt Gott der treuen Gemeinde in Smyrna, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, sie sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Schwere Anschuldigungen vom Herrn Jesus auf die frommen Menschen, die vorgeben, religiös zu sein und in Wirklichkeit ihn gar nicht kennen und ihm gar nicht dienen. Und gleichzeitig, was für ein Lob spricht er doch den armen Christen in Smyrna aus, den Schwachen. Ich kenne deine Not und deine Armut. Das waren keine tollen Helden, wie man sich vielleicht vorstellt. Das waren einfache Menschen. Und der Herr sagt zu Erna, du aber bist reich. Die Sieger Gottes schauen nämlich anders aus. Die schauen nicht aus wie große Helden. Aber sie sind reich in Gottes Augen. Du aber bist reich. Und wenn wir so schauen, dann ist es ja genau das Gegenteil von dem Sendschreiben in Laodicea, wo alle lau waren sind und wo alle oberflächlich waren sind und wo alle sich selber gesucht haben. Kapitel 3, Vers 16 und 17. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, sagt der Herr Jesus. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und ich brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und Bemitleidenswerte und Arme und Blinde und Bloße bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und so weiter. Also die meinen stark zu sein und die Glaubenshelden zu sein und alles zu haben, was man benötigt, die bemitleidigt der Herr. Die laue Gemeinde, und das Schreckliche daran ist, die Gemeinde der Endzeit, der Zeit, in der wir leben. Der Herr möge uns bewahren, dass wir so lau wären. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wer von uns hat nicht seinen Kampf mit seinem eigenen lauen Herzen? Einen guten Schweinsbraten und was weiß ich, was alles. Uns geht es ja so gut, aber wie lullt uns das ein so schnell und macht uns bequem und macht uns zimperlich und oberflächlich. Mir geht es so, leider. Wer war der Reiche in Gottes Augen und wer war der Arme in Gottes Augen? Der Erzbischof Firmian, er ist gesessen in seiner Residenz in Salzburg mit goldenen und silbernen und bronzenen Gegenständen. Und die gefangenen Querulanten, sie sind drin gesessen in einem finstern Loch im Verlies in Werfen. Ich war da schon drinnen. Es ist interessant, die Führung. Sagen es ganz öffentlich, wie das damals war, die Ketzergabel, wenn sie dann den Kopf sinken haben lassen und dann hat sie einen reingestochen. Gell? Furchtbar. Wer war der Reiche und wer war der Arme in Gottes Augen? Der Erzbischof Firmian, war er reich in Gottes Augen? Warum wird die Synagoge Satans genau bei den zwei treuen Gemeinden erwähnt? Sehr interessant. Weil nämlich die frommen Menschen, die Gott gar nicht wirklich kennen, die wirklich gläubigen Menschen immer am meisten bekämpft haben. Brauchen wir nur in die Bibel schauen, oder? Wie ist denn dem Paulus gegangen? Wer hat ihn denn am meisten bekämpft auf seinen Missionsreisen? Das waren doch immer die gesetzestreuen Juden, die, was sie ganz eng an Gottes Wort halten wollten, ans Alte Testament, das, was er damals erst gegeben hat. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Seid treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Fürchte dich nicht. Und wie oft steht es doch in der Bibel drinnen. Und wie oft muss Gott mir das sagen, weil ich so erhört bin. Fürchte dich nicht. Und er sagt es immer wieder denen, die am treu sind. Der Gemeinde von Smyrna muss er sagen. Fürcht euch doch nicht. Jetzt schaut doch auf mich, selbst wenn ihr sterben müsst. Matthäus 10, Vers 28 sagt der Herr Jesus genau das Gleiche. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und da ist nicht vom Teufel die Rede, da ist von Gott die Rede, der die Menschen, die nicht treu sind, ins ewige Verderben schicken wird. Und in dem Text steht da drinnen, was wir gelesen haben im Vers 10 in der Offenbarung, Kapitel 2, was der Grund ist, warum die Getreuen so leiden müssen, damit ihr geprüft werdet. Gott prüft die Seinen, so wie man Gold und Silber läutern muss, weil er gern reines Gold haben möchte. Der Glaube ist, und der Glaube war nie, ein Spaziergang. Nie. Ganze Weltgeschichte, wenn wir durchschauen, es war nie ein Spaziergang. Und ich frage mich, warum wir jetzt am Ende der Zeit nicht leiden sollten für unseren Glauben. Ich konnte es nicht glauben. Wenn immer alle sagen, so, jetzt werden wir entrückt und dann kommt die ganze Bedrängnis. Ja, wenn ich die Welt anschaue, wie viel Bedrängnis haben denn die Christen schon in der Welt? Wir haben die größte Christenverfolgung, die es jemals gegeben hat. Und die Medien, sie schweigen darüber meistens. Der Glaube war nie ein Spaziergang. Davon haben die Salzburger Exulanten gesungen. Vorher schon, vor der ganzen Geschichte, was ich zuerst erzählt habe, wo der Erzbischof Firmian das Dokument unterschrieben hat, hat der Dürnberger Bergmann, also von den Dürnberger Knappen waren auch viele gläubig in Hallein, der hat 1686 Salzburg verlassen müssen. Der ist auch schon weggeschickt worden nach Nürnberg. Und er hat auf der Reise nach Nürnberg, er ist mit seiner Gattin Magdalena unterwegs gewesen und die Kinder haben es zurücklassen müssen. Die beiden minderjährigen Töchter, Magdalene und Anna, sind von Katholischen erzogen worden. Seiner Frau hat es das Herz gebrochen, die ist innerhalb von einem Jahr gestorben. Und er hat das Lied geschrieben am Weg nach Nürnberg, das als Exulantenlied bekannt ist. Der heißt Josef Scheidberger und ich möchte euch da einen Ausschnitt vorlesen von dem Lied. Ich bin ein armer Exulant, also tu ich mich Schreiber. Man tut mir aus dem Vaterland um Gottes Wort Vertreiber. Ein Pilgrim bin ich heute nunmehr, muss raus auf fremde Straße. Das bitte ich, mein Gott und Herr, du wirst mich nicht verlassen. Den Glauben hab ich frei bekannt, das darf ich mich nicht schämen, wenn man mich gleich einen Ketzer nennt und tut mir's Leben nehmen. Muss ich gleich fort in Gottes Namen und wird mir alles genommen, so weiß ich wohl, die Himmelskron werde ich einmal bekommen. So muss ich heut von meinem Haus, die Kinderl muss ich lassen. Mein Gott, es treibt mir Tränen aus, zu wandern fremde Straße. Soll ich in diesem Jammertal noch länger in Armut leben, so hoffe ich doch, Gott wird mir dort eine bessere Wohnung geben. Es ist sehr bewegend, wenn man das liest. Und noch bewegender ist, wenn man weiß, dass 1731, also so 50 Jahre später, genau das Lied die Salzburger Exulanten gesungen haben, wie sie durch Deutschland gezogen sind. Und erstaunlich ist, was dadurch passiert ist. Die ganzen reformierten Menschen sind eingeschlafen gewesen. Und wie sie dann die Züge von den Salzburgern gesehen haben, die was Lieder gesungen haben, die was ohne ihre Kinder die Straßen gezogen sind, die ihren ganzen Besitz zurückgelassen haben, ist in Deutschland eine Erweckung ausgebrochen unter den lau gewordenen Christen. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben, sagt Gott der treuen Gemeinde in Smyrna. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Siegeskranz, das ist ein Wort, das kennen wir gut aus der Bibel. Stephanus ist das Wort für Siegeskranz. Und jeder, der die Bibel kennt, da fängt es rattern an im Kopf, wenn man das Wort hört. Gell? Stephanus, der erste Märtyrer, von dem wir lesen in der Bibel. Steht im griechischen Lexikon zu dem Wort Stephanus, Krone oder Kranz. Im klassischen Griechisch bezeichnet es nicht die Königskrone, sondern den Kranz, der einen Sieg im Wettkampf, eine bürgerliche Ehrung, einen militärischen Erfolg, hochzeitliche Freude oder festliche Fröhlichkeit anzeigt. Ein Sieg im Wettkampf. Die Olympiasieger sind mit solchen Siegeskränzen geehrt worden. Und so sind wir wieder bei unserem Thema. Gott verleiht Siegeskränze. Aber er verleiht keine irdischen Siegeskränze, sondern seine Sieger, die schauen ganz anders aus. Die schauen auf der Welt wie die größten Verlierer aus. Hat er seinen Siegeskranz dem Julius Caesar verliehen? Der Caesar, der hat ja auch so einen Kranz getragen, gell? So einen Lorbeerkranz hat er getragen. Nein, der Caesar, er hat sich selber gekrönt. Und er ist zu einer der schlimmsten Figuren in der Weltgeschichte geworden. Gott denkt an die Sieger, an die Überwinder, an die, die ganz oben stehen in seinen Augen. Und den Stephanus, der im Sterben gerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sein Sohn Jesus Christus, den größten Sieger von allen, der im Sterben gerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Dornenkrone war übrigens auch ein Siegeskranz, den die Wirt ihm verliehen hat. Ein lästerlicher Siegeskranz. Die Dornen, sehr, sehr interessant, ist ja ein Bild für die Sünde. Die Dornen und Disteln sind ja erst nach der Sünde, nach dem Sündenfall hervorgekommen. Gell, steht so, spricht Gott den Fluch aus. Sollen Dornen und Disteln sollen wachsen auf deinem Acker. Der Herr Jesus hat sie auf seinem Haupt getragen für uns. Und so war ein Smyrna, der älteste von Smyrna, der Polycarp, er ist 155 nach Christus den Märtyrertod gestorben. Er hat in der Zeit gelebt, in der Zeit des Sendschreibens. Er ist nämlich sehr alt worden, der Polycarp. Die Christen in Smyrna, sie hätten ihrem Glauben abschwören sollen. Und der Polycarp, er sagt, bevor er ermordet wird, 85 Jahre diene ich ihm schon und er hat mir nie etwas Böses getan. Sollte ich ihm da so etwas Böses antun und ihn verleugnen? Und so ist der alte Mann, der alte ehrbare Polycarp, in den Tod gegangen. Der Kranz von Julius Caesar war eine Krone des Todes, aber Jesu Kranz ist das Siegessymbol des Lebens für alle, die glauben. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie empfängt man denn den Siegeskranz des Lebens? Danach wollen wir uns ja ausstrecken. Lesen wir einen Vers im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an das Wort Gottes, ist der Sieg, der die Welt bereits überwunden hat. Und Gott möchte uns zu Überwindern machen. Wir können nie überwinden. Ich kann nicht überwinden, wenn ich auf mich schaue. Wie oft habe ich schon versagt? Jesus sagt, der Glaube ist der Sieg. Der Glaube, den Gott mahnt. Der Glaube an Jesus, der Glaube an seine Größe, der Glaube an seinen Sieg. Der Sieg ist immer Gottes Sache, er ist nie meine Sache. Er ist immer Geschenk, ich kann ihn nie erwirken durch eigene Kraft. Gott sorgt in der Bibel nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher, muss es geschehen. Der Siegeskranz ist übrigens auch nicht zu unserer Ehre. Der Siegeskranz ist zu Gottes Ehre, weil ja er den Sieg schenkt in unserem Leben. Und so lesen wir zum Beispiel von den Ältesten in der Offenbarung 4, Vers 10, die Ältesten, die im Himmel sind, was sie mit ihren Siegeskränzen machen. Offenbarung 4, Vers 10, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und sie werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig. Und hoffentlich werden wir das auch alle machen, unseren Siegeskranz, den Gott uns schenken wird, vor dem Thron Gottes niederlegen und sagen, du bist würdig. Was hast du gemacht in meinem kaputten und elenden Leben? Kapitel 2, Vers 10 heißt es weiter, sei treu bis zu dem Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Und vorher hast's, am Schluss hast dann in Vers 11, das, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden vor dem zweiten Tod. Es gibt einen zweiten Tod, der viel schlimmer ist als der erste Tod. Tod heißt nämlich Trennung. Und der zweite Tod heißt ewige Trennung von Gott. Und davor brauchen sie die Menschen in Smyrna nicht fürchten, weil sie ja Gott treu sind weil sie an ihrem Glauben. Und es wird einer der zweite Tod, die ewige Trennung mit begegnen, sondern sie werden für immer bei Gott sein, in seiner Herrlichkeit. Dafür haben sie gekämpft, dafür haben sie gelebt, dafür haben sie ihre Kraft und alles, was sie gehabt haben, investiert. Und Gott wird sie belohnen. Der erste Tod wird sie wohl treffen, so wie der erste und der letzte Tod war. Aber sie werden lebendig werden mit ihm. Ich fürchte, in der Hölle wird es viele geben, die auf Erden goldene, silberne und bronzene Medaillen tragen haben. Das fürchte ich sehr, weil sie ihr Ziel auf ganz andere Dinge gesetzt haben. Den Gläubigen, die die Welt überwunden haben, gehört der Himmel. Und die Sieger Gottes schauen eben anders aus. Wenn wir zum Beispiel lesen in Hebräer 11, da steht von den Siegern Gottes, ab Vers 36, andere wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, sie starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt und geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Diese alle. Gott hat einer was Besseres bestimmt als diese Erde. Der Hans Mosecker, er war der Zimmermann in Bad Rhein. Und seine letzte Predigt, bevor sie ihn verhaftet haben und ihn dann weggeschickt haben, die ist sehr ergreifend, wenn man die liest. Zu der letzten Predigt von ihm sind Christen vom ganzen Land gekommen. Aus Kleinaal, aus Oldenmarkt, aus Hüttau und aus Flachau, um seine Predigt zu hören. Sie haben ihm vorgeworfen, dass er dreimal mit seiner Kraxen Bücher und Bibeln von Salzburg bis nach Bad Rhein eingetragen hat. Und er war auch einer von den 300, die da in der Schwarzacher Versammlung dabei gewesen sind. Er sagt bei seiner letzten Predigt, Christus hat den Armen das Evangelium gebracht. Der gute Hirte von Salzburg, und da meint er den Erzbischof Firmian, nimmt es uns wieder, in Klammer, die Bibeln. Ja, aber nur das gedruckte Evangelium kann er uns wegnehmen. Das, welches da drin in unserer Brust ist, das kann er nicht nehmen. Und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Oh, welche schöne Zeit haben wir gehabt. Mit dem Evangelium und der Heiligen Schrift sind wir schlafen gegangen. Die Sennerin, der Hirt, hat sie auf der Alm mitgenommen. Der Holzknecht in den Wald, der Jäger auf die Pirsch. Die Heilige Schrift war unser Geschichtenbuch, unser Heil und Glück, unser Segen, unsere Freude und Lust. Es war bei uns so, wie der heilige Paulus befiehlt. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Aber alles haben sie uns genommen, geraubt und verboten. Nicht einmal die schönen alten Gesänge dürfen wir mehr singen. Es geht nicht um Haus und Hof und Geld und Gut. Nein, es geht um unser Leib und unsere Seele. Aushalten, Leute, aushalten. Wie Christus beim Kreuz tragen. Er ist für sein Evangelium in den Tod gegangen. Sein Evangelium ist unser Evangelium. Er hat es sich nicht nehmen lassen, ist treu geblieben und wir müssen es auch so machen. Das sei euer Beschluss, sagt er in der Predigt. Sei getreu bis in den Tod. Genau das Gleiche, was Jesus an Smyrna sagt. Der Hans Mosecker, er ist am Weg nach Preußen verstorben. Sieger sehen anders aus, oder? Nein, sie schauen nicht anders aus. Er ist in den Himmel gegangen. Er hat zu seinem Herrn gehen dürfen und wird in alle Ewigkeit bei ihm sein. So schauen die Sieger aus. Und es freut mich, dass sie so ausschauen. Und aufhören möchte ich mit zwei Bibelstellen. Die erste steht im 1. Korinther 9, Vers 24 und 25. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und die zweite Stelle ist in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Sagt der Paulus über sein Leben, der durch so viele Leiden gehen hat müssen, der treue Apostel: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Soweit. Ich möchte nur beten am Schluss. Herr Jesus Christus, ich möchte dich loben und preisen dafür, dass deine Sieger anders ausschauen, nämlich so wie du am Kreuz für uns gestorben bist. Und ich danke dir, dass es der größte Sieg war, den die ganze Weltgeschichte je erlebt hat, wo du die Hölle, den Tod und den Teufel besiegt hast und unsere Sünde bezahlt hast, damit wir leben können. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du mir das ewige Leben geschenkt hast. Und ich möchte dir danken, Herr, dass der Siegeskranz bereit liegt. Und ich weiß, Herr, dass ich ihn nicht überwinden kann mit meiner Kraft und mit meinem Leben. Aber ich danke dir, Herr, dass du es schenken wirst, mir und uns allen, die wir treu sein möchten. Und ich danke dir für unsere Glaubensväter, für die Vorbilder, die wir gehabt haben in Salzburg. Das bewegt mich sehr, die Menschen, die alles verlassen haben, um deinetwillen. Und so hilf uns, Herr, dass es wahr wird auch in unserem Leben. Sei getreu bis in den Tod. Und ich will dir den Siegeskranz des Lebens geben. Amen. Amen.